Kapitel 16 Konsequenzen des Monotheismus 159 Personen und Gruppierungen, die sich mit der Dualität identifizieren, definieren sich hauptsächlich durch das Denkschema Wir und die anderen. Dazu gehören das Verabsolutieren der eigenen Position und eine elitäre Selbsterhöhung, in Klammer Absatz 23. Sowie das Schaffen von Feindbildern. Im Zukunftsroman 1984 von George Orwell wurde dies in überzeichneter Form durch die allgegenwärtige Propaganda des Big Brother dargestellt, die ständig einherging mit der Hetze gegen den, in Klammer nicht existenten, Big Brother-Feind Emanuel Goldstein. In atheistischen und monotheistischen Systemen wurden und werden Andersgläubige und Nonkonforme mit Begriffen wie Staatsfeind bzw. Gottesfeind ausgegrenzt und diskriminiert, nicht selten auch verfolgt. Die Feindbilder können den jeweiligen Situationen angepasst und modernisiert werden. Doch das Denkschema bleibt das gleiche. Die Symbolik von Licht und Dunkelheit zeigt, dass das Schaffen von Feindbildern und das Bekämpfen der anderen ein typisches Merkmal der Dunkelheit ist. Denn die Existenz der Dunkelheit ist abhängig von Selbstisolation und Ausgrenzung des Lichts. In Kapitel 14 wurde dargelegt, zu welchen Extremen diese Denkschemen auf der atheistischen Seite führen. Nicht minder problematisch sind die Extreme auf der monotheistischen Seite, die Thema des vorliegenden Kapitels sind. Die hauptsächlichen Feindbilder der monotheistischen Religionsvertreter sind die anderen Religionen, die Ungläubigen, die Falschgläubigen und die Esoterik. Der theistischen Weltsicht sind Feindbilder und Geringschätzung von Andersgläubigen fremd, weil alle Menschen im Licht der ewigen Individualität als Teile Gottes gesehen werden. 160. Die heiligen Schriften aller Religionen, der abrahamitischen, aber auch der hinduistischen und buddhistischen, enthalten Stellen, die bei isolierter Betrachtung klingen, als ob sie Hass, Mordwut und Verachtung gewissen Menschen, in Klammer Frauen, Andersgläubige und so weiter, predigen würden. Die Schreiber der entsprechenden Stellen mögen sogar von einem solchen Geist getrieben gewesen sein. Aber die Heiligen Schriften enthalten zahlreiche Gebote und Wahrheiten, die in ihrer Gesamtheit deutlich genug sind, um alle potenziellen hassschürenden Aussagen zu neutralisieren. Von grundlegender Bedeutung ist hier die Erkenntnis, dass alle heiligen Schriften sowohl absolute als auch relative Aussagen enthalten. In Klammer Absatz 32, 37. Diejenigen, die einem monotheistischen Geist dienen, verabsolutieren alle Stellen ihrer heiligen Schrift und bekämpfen die Ansicht, dass einige Stellen eine relative und keine absolute Bedeutung haben. Dadurch impfen sie ihrer Zuhörerschaft das Gift der Spaltung, des Elitismus und des Sektierertums ins Bewusstsein ein. In Klammer Absatz 39. 161. Die problematischen Textstellen der Heiligen Schriften, in Klammer Tora, Talmud, Bibel, Koran und so weiter, werden von den in Absatz 4 genannten Religionskritiker ausgiebig zitiert. Über alle Religionen liegen Enthüllungsbücher und Schwarzbücher vor. Im Deutschen zum Beispiel die 10-bändigen Kriminalgeschichte des Christentums, verfasst vom Religionshistoriker Karl-Heinz Deschner. Kritische Bücher über den Islam sind zum Beispiel Why I Am Not a Muslim, in Klammer 1995, Von Ibn Warraq, in Klammer, Deutsch, Warum ich kein Muslim bin, 2004. Eine Schrift gegen den religiösen Faschismus und The Truth About Mohammed, Founder of the World's Most Intolerant Religion, in Klammer, 2006, von Robert Spencer. Diese Bücher sind erschütternd und zeigen, dass Religion, wenn sie monotheistisch aufgefasst wird, mit einer gewaltigen Problematik verbunden ist. Die Kritikpunkte am Christentum und am Islam sind heute mehr oder weniger allgemein bekannt. Historisch gesehen beziehen sich viele der umstrittenen Stellen in den Schriften des Christentums und des Islams auf Textstellen in der Tora und im Talmud und müssen in diesem Zusammenhang gesehen werden. Eine konstruktive Religionskritik ist heute überfällig, denn auch das Judentum enthält alte bis mittelalterliche Aspekte, die heute nicht mehr verheimlicht oder verteidigt, sondern überwunden werden sollten. Insbesondere die extremen Aussagen des Talmuds über die Nichtjuden, die Gojim in Klammer Goyim genannt werden. Es ist unbestritten, dass diese Textstellen im hebräischen Original enthalten sind, aber sie erscheinen in keiner offiziellen Talmud-Übersetzung. Denn der Talmud ist eine umfangreiche Sammlung von Texten unterschiedlichster Herkunft und Qualität, in Klammer, aus dem 1. bis 6. Jahrhundert nach Christus. Und Talmud-Übersetzungen sind immer nur eine Auswahl aus der Gesamtheit dieser Lehrgeschichten, Tora-Erläuterungen und lokalhistorischen Zusätze. In den westlichen Ländern besteht die Tendenz, die besagten Textstellen möglichst diskret zu übergehen. In den arabischen Ländern jedoch und im Internet werden sie offen herumgereicht und propagandistisch verwendet, um zu zeigen, was die Juden wirklich denken. Dadurch wird das Judentum auf diese extremen Textstellen des Talmuds reduziert, was, wie bereits in Absatz 8 betont wurde, eine unglückselige Fehldarstellung des Judentums ermöglicht und antijüdischen Hasspredigern ein pseudotheologisches Fundament bietet. Es wäre also im Interesse des Judentums, ihr religiöses Schrifttum nicht pauschal zu verabsolutieren, sondern kritisch zu behandeln, damit eine Überwindung von lokalhistorischen, längst veralteten Textstellen möglich wird. Auch als Vorbild für die anderen abrahamitischen Religionen, insbesondere den islamischen Kulturkreis, da viele Textstellen des Korans im 7. und 8. Jahrhundert als Reaktion auf diese Talmud-Aussagen formuliert wurden. Mutige Pioniere, die diese Textkritik wagen, werden nicht selten angegriffen und verleumdet, sogar wenn sie von jüdischer Herkunft sind. Ein bekannter und streitbarer zeitgenössischer Autor dieser Kategorie ist Professor Norman Gee Finkstein. Mit Büchern wie The Holocaust Industry in Klammer 2000 und Beyond Chutzpah in Klammer 2008. Ein weniger bekanntes Beispiel ist Professor Israel Shahak in Klammer 1933 bis 2001. Autor von Büchern wie Jewish History, Jewish Religion und Jewish Fundamentalism in Israel, in Klammer, zusammen mit Norton Metzwinski. Leider wurde Professor Shahaks konstruktive Religionskritik von einigen Rechtsextremisten missbraucht, die mit seinen Büchern ihren Antisemitismus rechtfertigen wollten. Jüdische Kritiker nennen ihn deshalb einen antisemitischen Juden oder sogar a self-hating Jew. Dabei hatte Israel Shahak von 1939 bis April 1943 im Warschauer Ghetto die Nazi-Diktatur erlebt und war danach für 2 Jahre im Konzentrationslager Bergen-Belsen inhaftiert gewesen, in Klammer 1943 bis Kriegsende 1945. Er gehörte zu den ersten Siedlern im 1947 gegründeten Staat Israel, leistete dort 2 Jahre Militärdienst, in Klammer 1951 bis 1953, promovierte 1961 an der Hebräischen Universität in Jerusalem in organischer Chemie, gefolgt von 2 Studienjahren an der Universität Stanford in den USA. Von 1963 bis zu seiner Pensionierung 1986 war er Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem. 1969 wurde er zum Vorsitzenden von Israels Verband für Menschen- und Bürgerrechte gewählt und behielt diese Stellung über 30 Jahre hinweg. Er war ein Kritiker von Arafat und der PLO, aber auch ein Kritiker der Korruption in Israels Regierung, und er thematisierte den talmudisch-zionistischen Rassismus gegenüber den Nichtjuden. Im Vorwort zum Buch Jewish History, Jewish Religion schreibt der amerikanische Bestsellerautor und Politiker George Weidel: Glücklicherweise lebt und gedeiht die Stimme der Vernunft auch in Israel, an allen Stellen. In Jerusalem sitzt Israel Shahak und analysiert unermüdlich nicht nur Israels Politik, sondern auch den Talmud wie auch den Einfluss der ganzen rabbinischen Tradition auf einen kleinen Staat, den der rechte Flügel des Rabbinats zu einer Theokratie nur für Juden verwandeln will. Ich habe jahrelang Shahak gelesen. Er hat das Auge eines Satirikers für die Konfusion, die in jeder Religion entsteht, die versucht, das Irrationale zu rationalisieren. Er hat den scharfen Blick eines Forschers für die Widersprüche in Texten, in Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Diejenigen, die ihm, in Klammer, Professor Shahak, Beachtung schenken, werden mit Sicherheit klüger und, wage ich es auszusprechen, besser. Jorge Vidals Anspielung, dass diejenigen, die dieser konstruktiven Kritik Beachtung schenken, besser werden, besagt dasselbe wie das in Absatz 40 angeführte Zitat von Stephen Weinberg, allerdings in einer positiven Formulierung. Damit die guten Menschen wieder gut sein können, müssen sie von gewissen religiös-traditionellen Altlasten befreit werden. Die besagten Talmudstellen waren auch Martin Luther bekannt, weshalb er Hetzschriften gegen die Juden verfasste und sogar zu Gewalt gegen sie aufrief. Eine erste umfangreiche Übersetzung der kritischen Talmudstellen veröffentlichte 1910 der christliche Theologe Dr. Alfons Lutzenski in Ungarn, damals Teil des Königreichs Österreich-Ungarn. 1923 wurde ein Prozess gegen dieses Buch eingeleitet, aber nicht etwa mit der Behauptung, dieses Buch enthalte Unwahrheiten oder Fälschungen, sondern wegen der pornografischen Inhalte der Übersetzungen. Alfons Lutzenski berichtet in einer späteren Ausgabe dieses Buches zu Beginn von Teil 3, in Klammer, drittes Heft Budapest 1932. Meine Talmud-Übersetzung war 13 Jahre lang am Büchermarkt, in Klammer, seit 1910. Als die Staatsanwaltschaft, welche im Jahr 1920 für die Verbreitung des Werkes die schriftliche Genehmigung erteilt hat, im Jahr 1923 2000 Exemplare beschlagnahmen ließ. Das Verfahren wurde dann gegen mich wegen Verbrechen gegen die Sittlichkeit eingeleitet, da ich auch die pornografischen Teile des Talmuds der Wahrheit gemäß wiedergegeben habe. Ich selbst habe mit der Wiedergabe der beanstandeten Talmud-Zitate selbstverständlich nicht die Verbreitung von Pornografie bezweckt, sondern habe die Öffentlichkeit darüber aufklären wollen, damit sie jene Lügen nicht Glauben schenken, die behaupten, dass der Talmud ebenso ein heiliges Buch sei wie das Evangelium. Die Pünktlichkeit, in Klammer, ist gleich die auf dem Punkt erfolgte Genauigkeit und Zuverlässigkeit meiner Überzeugung wurde vom Gerichte in unzweifelhafter Weise bestätigt, wie dies aus folgenden Sätzen der Begründung des Gerichtsurteils hervorgeht. Das königliche Gericht hat festgestellt, dass die in der Talmud-Übersetzung des Alfons Lutsensky enthaltene Abscheulichkeiten im Talmud ohne Ausnahme auffindbar sind. Seine Übersetzung ist präzis, da er die im Originaltext des Talmuds wirklich enthaltenen Texte ihrem tatsächlichen Sinne gemäß wiedergibt. Die höhere Gerichtsinstanz, die Königliche Tafel, stellte in ihrer Urteilsbegründung auch fest, dass der Angeklagte den allgemein benutzten, nie mit irgendeiner Verordnung verbotenen, durch jemanden erwerbbaren hebräischen Talmud sinngemäß übersetzt hat. Nach der Verkündung des Urteils, in Klammer 1926, wandten sich viele mit der Frage an mich, warum denn der Originaltext des Talmuds nicht konfisziert werde, wenn der sinngetreue Übersetzung dieses Schicksal beschieden wurde. 1926. Nach der Freisprechung von der Anklage reichte Alfons Lutsensky seinerseits eine Klage ein, und zwar wegen Verleumdung. Dabei wurde als Gerichtssachverständiger der damals bekannte Orientalist und Universitätsprofessor Dr. Michael Kmosko beigezogen. Im Vorwort zum fünften Heft, in Klammer Budapest 1932, zitierte Lutsensky das Gutachten von Professor Kmosko, hier einige Auszüge. Auf die erste Frage des Gerichts, ob die von Lutsensky herausgegebene Talmud-Übersetzung dem Originaltexte des Talmuds entspricht, insbesondere in jenem Teile, welcher die Nichtjuden beleidigende Äußerungen enthält, muss ich mit einem ausgesprochenen Ja antworten. Die Gemara stellt sich im Prinzip auf den Standpunkt, dass die Nichtjuden keine Menschen sind, sondern Tiere. Ihre Friedhöfe somit im levitischen Sinne nicht unreinig, in Klammer, verunreinigend sein. Vor einem jüdischen Richter wird der Nichtjude nach einem viel strengeren Recht beurteilt als der Jude. Wir finden auch solche Meinungen, wonach die Ausraubung und Übervorteilung der Nichtjuden eine erlaubte Sache sei, in Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Auf die zweite Frage muss ich somit ausführen, dass im Talmud die gegen die Nichtjuden gerichteten feindlichen Äußerungen so häufig vorkommen, dass über ihren Sinn gar nicht disputiert werden kann, in Klammer, Hervorhebung im Original durch Professor Kmosko. Gegen Alfons Lutsensky wurde von Talmud-jüdischer Seite als Kritik drei unhaltbare Punkte vorgebracht. Nämlich erstens, dass ich den Talmud nie gesehen hätte. Zweitens, dass ich mein ganzes Werk aus Rowlings Buche, in Klammer, der Talmud-Jude, geschöpft hätte. Drittens, dass ja vier Päpste den Talmud approbiert hätten, sodass darin unmöglich christenfeindliche Äußerungen enthalten sein könnten. Demgegenüber besteht die nackte Wahrheit darin, führt Luzenski weiter aus, in Klammer, im Vorwort zum sechsten Heft, dass der Talmud auch in der Bibliothek der Budapester Universität vorhanden ist, sodass ich den Originaltext des Talmuds wenigstens gesehen habe und da ich an der Budapester Universität die hebräische Sprache studiert habe, ist es klar, dass ich Hebräisch lesen kann. Was nun das Buch Rowlings betrifft, so muss ich betonen, dass meine Übersetzung mindestens fünfmal so viele Talmud-Zitate enthält. Von den Päpsten aber haben Gregor der IX, Innozenz der IV, Honor der IV, Julius der III, Pius der IV, Sixtus der V, Clemens der VIII, Innozent der XI, Benedikt der XIV und Leo der XIII den Talmud auf den Index gesetzt und die Verbrennung des Werkes angeordnet. Professor Kmoskos oben zitierte Zusammenfassung der fraglichen Talmud-Zitate lässt erahnen, wie die umstrittenen Zitate lauten. Es geht um Aussagen wie: Der Hof eines Nichtjuden ist wie der Stall von Vieh, in Klammer, ... Die Wohnung eines Nichtjuden wird nicht als Wohnung betrachtet, in Klammer, Erubin 61b-62a 75a. Die Gräber der Nichtjuden, in Klammer Nokrim, verunreinigen denjenigen, der auf ihnen sein Zelt aufschlägt und darin schläft, nicht, denn es heißt, in Klammer EZ 3431, ihr aber seid meine Schafe, die Schafe meine Weide, Menschen seid ihr. Das heißt, ihr werdet Menschen genannt, aber die Gojim gelten nicht als Menschen. Die Weisen sagen, als Hure gilt nur die Nichtjüdin, die freigelassene Sklavin und die in Unzucht Beschlafene, in Klammer Jabut oder Jepamot 61a bis 62b. Es wird bezüglich des Raubes gelehrt. Diebstahl, Enteignung und Raub einer schönen Frau und desgleichen ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt. Das Vergießen von Blut ist einem Nichtjuden gegenüber einem Nichtjuden und einem Nichtjuden gegenüber einem Israeliten verboten und einem Israeliten gegenüber einem Nichtjuden erlaubt, in Klammer, ... Dem Israeliten ist es erlaubt, den Goi zu unterdrücken, indem es geschrieben steht, du sollst deinem Nächsten nicht Unrecht tun, von dem Goi aber steht hier nichts geschrieben, in Klammer, Sanhedrin oder Sinhedrion 57a. Männer sind nur zum gemeinschaftlichen Tischgebet verpflichtet, wenn sie drei oder mehr an der Zahl sind, zwei aber nicht. Frauen, auch wenn sie 100 an der Zahl sind, zählen nicht mehr als zwei Männer. Dasselbe gilt auch von Sklaven, in Klammer Berakoto 45b. Es heißt, in Klammer, Jes 35,12, die Völker werden zu Kalk verbrannt. Gleich wie der Kalk keinen Bestand hat, sondern verbrannt wird, so haben auch die Völker der Gojim keinen Bestand, in Klammer, beim Weltgericht, sondern werden verbrannt, in Klammer Sotta 35b. Eine Israelitin darf einer Nichtjüdin keine Geburtshilfe leisten, weil sie damit ein Kind für den Götzendienst gebären hilft, in Klammer Aboda Zara 26a. Wie bereits erwähnt, sind im Internet zu den entsprechenden Stichwörtern viele Zitate mit Pro- und Contra-Kommentaren zu finden. Diese Schriften werden auch heute noch Kindern in Talmud-Schulen als Wahrheiten gelehrt. Es ist deshalb verständlich, dass Richard Dawkins und andere Religionskritiker gegen eine solche Indoktrination von Kindern protestieren. Dawkins zitiert im Buch Der Gotteswahn, in Klammer Kapitel 7, viele Textstellen aus dem Alten Testament, die ähnlich klingen wie die obigen Zitate aus dem Talmud. Zum Beispiel die Anweisungen Gottes an die Israeliten bei der, in Klammer, angeblichen Eroberung des Landes Kanaan. Das vierte Buch Moses berichtet, wie Mose von Gott angestachelt wird, die Midianiter anzugreifen. Seine Armee macht kurzen Prozess, schlachtet alle Männer ab und brennt die Städte des gegnerischen Stammes nieder. Frauen und Kinder werden jedoch verschont. Über diese gnädige Selbstbeschränkung der Soldaten ist Moses wütend. Er erteilt den Befehl, auch alle männlichen Kinder umzubringen, ebenso alle Frauen, die keine Jungfrauen sind. Aber alle Mädchen, die unberührt sind, die lasst für euch leben. In Klammer 4 Mose 31, 18. In Klammer und 5 Mose 20, 16, 17, Doppelpunkt. Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, befohlen hat. Wir können leicht nachvollziehen, was derartige Talmud und Tora bzw. Bibelstellen bei Nichtjuden, insbesondere bei den Moslems, auslösen. Ebenso werden Begriffe wie Menschenrechte extrem relativiert, wenn ein Großteil der Menschheit nicht als Menschen gilt. In diesen unglaublichen Konsequenzen treffen sich die extremen Seiten der monotheistischen Fundamentalisten und der atheistischen Humanisten, in Klammer, siehe zum Beispiel Georgia Guidestones, Bevölkerungsreduktion auf 500 Millionen und Bezeichnung der zu entfernenden Menschen als Krebsgeschwüre. Auf beiden Seiten meinen die Gläubigen, ihr Zweck heiligt die Mittel. 162. Die Texte, Geschichten und Sprüche, die zum Talmud gehören, entstanden größtenteils im 2. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Im 6. Jahrhundert war der Talmud als Sammelwerk abgeschlossen und löste unterschiedliche Reaktionen aus. Es ist bestimmt kein Zufall, dass in dieser Zeit der Islam entstand und zu einer schnell erstarkenden Gegenbewegung wurde. Parallel dazu wurde auch das römische Christentum zu einer einflussreichen Institution. Kontroverse und militante Koranstellen müssen deshalb als Antwort auf die bereits bestehenden Schriften und Religionen verstanden werden. Juden und Christen werden im Koran oftmals als die Schriftenbesitzer bezeichnet. Religions- und Islamkritiker zitieren zahlreiche problematische oder missverständliche Stellen aus dem Koran, Sternchen, zum Beispiel Sternchen, Die verwendeten Koranübersetzungen sind ausgeführt im Literaturverzeichnis, Seite 406. Tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn verführen ist schlimmer als töten, in Klammer, Punkt, 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 und bekämpft sie, bis die Verführung aufgehört hat und die Religion Allah gehört. Wenn sie aber aufhören, sei keine Feindschaft mehr in euch, außer gegen die, die Unrecht tun, sich frevlerisch verhalten, in Klammer, Sure 2, Vers 19, Vers 191a und 193. O Gläubige, nehmt weder Juden noch Christen zu Freunden, denn sie sind nur untereinander Freunde. Wer von euch sie zu Freunden nimmt, der wird einer von ihnen. Fürwahr, ein ungerechtes Volk leitet Allah nicht. In Klammer, Sure 5, Vers 51. Siehe, schlimmer als das Vieh sind vor Allah die Ungläubigen, die nicht glauben, die, wenn du ein Bündnis mit ihnen abschließt, das Bündnis jedes Mal brechen und nicht gottesfürchtig sind. In Klammer, Sure 8, Vers 55 bis 56. Die Juden sagen: Esra ist der Sohn Gottes. Und die Christen sagen: Christus ist der Sohn Gottes. So sprechen sie mit ihrem Mund, in Klammer, ohne wirklich nachzudenken, und sagen damit Ähnliches wie die Ungläubigen, welche vor ihnen lebten. Allah wird sie schon ihrer Lüge wegen bestrafen, in Klammer, Ulman, Winter. Allahs Fluch über sie. Wie sind sie doch völlig ohne Verstand, in Klammer, Henning, Hofmann. Gott bekämpfe sie. Wie leicht lassen sie sich doch abwenden, in Klammer, Curry, in Klammer, Sure 9, Vers 30. O Gläubiger, bekämpft die Ungläubigen, die in eurer Nachbarschaft wohnen. Lasst sie eure Härte spüren und wisst, dass Allah mit denen ist, die ihn fürchten, in Klammer, Sure 9, Vers 123. Und wenn wir eine Stadt zerstören wollen, ergeht unsere, in Klammer, letzte Warnung an die üppig in ihr Lebenden. Wenn sie weiter freveln, erfüllt sich der Richtspruch an ihr und wir zerstören sie von Grund auf, in Klammer, Sure 17, Vers 16. Und es gibt keine, in Klammer, sündige Stadt, die wir nicht vor dem Tage der Auferstehung gänzlich zerstören oder wenigstens mit schwerer Bestrafung heimsuchen werden. So ist es niedergeschrieben im Buch der Bestimmung, in Klammer, Sure 17, Vers 58. All diese Aussagen stehen in einem konkreten historischen Zusammenhang und beziehen sich auf die theologischen und kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der neuen Glaubensgemeinschaft des Propheten Mohammed und den Anhängern der alten Glaubensformen in Mekka und Medina im 7. Jahrhundert, weshalb bei jeder Sure steht, ob sie in Mekka oder in Medina offenbart wurde. Weil sonst ihr historischer Zusammenhang nicht richtig verstanden werden kann. Diese Aussagen sollten also nicht aus ihrem historischen Zusammenhang herausgerissen und verallgemeinert oder gar verabsolutiert werden. Genau dies tun jedoch die Fundamentalisten, weshalb sich extremistische Gläubige von Koranstellen wie den oben zitierten zu Gewalttaten und zu Monopolvisionen verleiten lassen. Eine Analyse solcher Strömungen liefert zum Beispiel der deutsche Autor Udo Ulf Kotte in seinem Buch Heiliger Krieg in Europa, wie die radikale Muslimbruderschaft unsere Gesellschaft bedroht. In Klammer 2007. Doppelpunkt. Udo Ulfkotte enthüllt in diesem Buch erstmals die Methoden und Machenschaften der islamistischen Muslimbruderschaft, die in Europa seit Jahrzehnten systematisch unterwandert und deren Ziele die Zerstörung der westlichen Kultur ist. Jeder hat von Bin Laden und Al-Qaida gehört. Doch die wenigsten wissen, welche Organisation das eigentliche Zentrum der Islamisten ist. Die mit allen radikalen muslimischen Gruppen weltweit vernetzt ist. Die 1928 in Ägypten von Hassan al-Banna gegründete Muslimbruderschaft, obwohl sie seit Mitte der 1960er Jahre auch in Europa tätig sind, wurde ihr sogenannter Masterplan von 1982 erst vor kurzem bekannt. Darin ist präzise festgelegt, mit welchen legalen und illegalen, in Klammer, bis terroristischen Mitteln die Islamisten die westliche Kultur zerstören und ein Kalifat errichten wollen, in Klammer, aus dem Verlagtext. Im Jahr 2008 veröffentlichte derselbe Autor das Buch SOS Abendland, die schleichende Islamisierung Europas. Darin zitiert er auch die mittlerweile weltbekannte Aussage des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan: Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Infiltration, Täuschung und Gewalt gehören nicht nur in islamistischen Kreisen zu den angewendeten Methoden. Eine Abhandlung hierüber würde den Rahmen des vorliegenden Buches sprengen, weshalb nur ein paar punktuelle Beispiele genannt werden können, um die Dimension anzudeuten. Der ehemalige Mossad-Offizier Viktor Ostrowski verrät in seinem internationalen Bestseller Der Mossad, in Klammer 1991, wie der Leitsatz des israelitischen Geheimdienstes lautet: Mit den Mitteln der Täuschung sollst du Krieg führen. Auch gewisse Kreise innerhalb der christlichen Kirchen verwenden in ihren internationalen Machtbestrebungen fragwürdige bis kriminelle Mittel. Zahlreiche Autoren haben sich mit den heimlichen Machenschaften, die im Namen Jesu laufen, befasst und darüber Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Pater Malachi Martin, in Klammer, in Sachbuch- und Romanform, und der evangelische Autor Eric John Phelps in seinem Buch Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends. Auch online verfügbar unter www.vaticanassassins.org. Hier geht es um das weitreichende Netzwerk der inneren Kreise der seit 500 Jahren bestehenden Gesellschaft der Jesuiten und deren Verstrickung mit der Weltpolitik und der Hochfinanz seit dem 18. und 19. und insbesondere seit dem 20. Jahrhundert, in Klammer, seit den 1930er Jahren in Zusammenarbeit mit der Organisation Opus Dei 163. Am 18. April 2007 ging folgende Agenturmeldung an die Zeitungsredaktionen der EU und der Schweiz. Doppelpunkt. EU macht gegen Rassisten mobil. Die 27 EU-Staaten nehmen heute einen neuen Anlauf für ein Abkommen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Öffentliche Aufstachelung zu Hass oder Gewalt gegen Menschen bestimmter Rasse, Abstammung, Hautfarbe oder Religion sollen in der gesamten EU unter Strafe gestellt werden. Rassistische Aufrufe würden mit mindestens einem Jahr Gefängnis geahndet. Als Höchststrafe sind 3 Jahre vorgesehen. Die EU will auch den Versand von Hetzschriften aus dem EU-Ausland unterbinden. Genauso soll das öffentliche Billigen, Leugnen oder Verharmlosen von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Haft bestraft werden. Aufgrund dieser Stimme der Vernunft sollten auch die genannten Textstellen aus dem Talmud, der Bibel und dem Koran einer öffentlichen Thematisierung unterstellt werden. Und die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Religionen sollten deutliche Stellung beziehen. Denn eine solche Befreiung von 1500 bis 2500 Jahre alten Ballast müsste eigentlich von jeder Religion nur begrüßt werden. 164. Alle Religionen haben ihre dunklen Seiten, in denen Schattengestalten und scheinheilige Würdenträger agieren und ihr Tun mit entsprechenden Zitaten aus ihren jeweiligen heiligen Schriften rechtfertigen. Hierbei handelt es sich nicht um Randerscheinungen, sondern um zentrale Machenschaften, die direkt die Weltpolitik bestimmen. Diejenigen, die den Talmud, die Tora, die Bibel und den Koran in einem ganzheitlichen Sinn verstehen, müssen innerhalb ihrer eigenen Religion aufstehen und fordern: Wir wollen keine monotheistische Verfälschung unserer heiligen Schriften. Wir wollen eine Theologie und Politik entsprechend dem theistischen Kern des Judentums, des Christentums, des Islam. Damit die genannten Probleme in der Wurzel erkannt und überwunden werden können, muss noch einiges an Grundlagenforschung betrieben werden. Hierzu gehören Fragen wie: Woher kommen all diese fragwürdigen Textstellen? Wann wurden sie eingefügt? Von wem? In welchem historischen Zusammenhang stehen sie? Wie wurden sie ursprünglich verstanden? Wie konnte es geschehen, dass die diabolischen Interpretationen eine allgemeine bzw. heimliche Akzeptanz fand? Heute ist eine neue Aufklärung erforderlich. Nach der atheistisch-humanistischen und materialistischen nun eine theistische. 165. Judentum, Christentum und Islam berufen sich auf Moses. Die zentrale Botschaft des Moses sind nicht die vielen patriarchalen Gesetze der 5 Bücher Moses, sondern die Kernstelle dieser 5 Bücher, die 10 Gebote, in Klammer 2 Mose 20, 2-17, 5 Mose 5, 6 bis 21. In beiden Versionen lautet das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Warum ist das Gebot, keine anderen Götter neben mir, wichtiger als die Gebote: Du sollst nicht stehlen, nicht lügen, nicht morden? Weil die Nichteinhaltung dieses Gebotes erst zu den nachfolgenden genannten Untaten führt. Dies ist aber nur verständlich, wenn das erste Gebot nicht monotheistisch verstanden wird. Die Bedeutung aus theistischer Sicht lautet: Es gibt nur einen Gott, und wer diesen Gott dient, befolgt die mosaischen Gebote. Sobald jemand sagt, es steht zwar geschrieben, man soll nicht stehlen, nicht lügen und nicht morden, aber diese Gebote gelten nur in Bezug auf unser Volk, von den anderen steht nichts geschrieben, oder unter gewissen Umständen, gemäß dem neuen Ethos, darf man dennoch stehlen, lügen und morden, um Krieg zu verhindern. Dann bedeutet dies, ja, aber dass man nicht mehr dem wahren Gott dient, sondern einem anderen falschen Gott. Diesen nannte Jesus Vater der Lüge, Menschenmörder von Anbeginn, in Klammer Johannes 8,44. Jesus betonte deshalb, dass er erschienen sei, nicht um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen, in Klammer MT 5,17. Er forderte konsequent und kompromisslose Wahrheit, das heißt eine Befolgung der Gebote ohne Ja, Aber, und scheute sich nicht, die Vertreter des diabolischen Geistes öffentlich und namentlich zu nennen, sowohl die zeitgenössischen, in Klammer, zum Beispiel in MT 23, Johannes 8, als auch die der Zukunft. Viele werden in meinen Namen kommen, in Klammer, MT 7,15, 24,5, 24. 166. Friede ist nicht möglich, solange Mächte am Werk sind, die nicht Frieden wollen, sondern Totalherrschaft um jeden Preis. Jüdische und christliche Messianismus-Fundamentalisten warten auf das Erscheinen bzw. die Rückkehr ihres Messias und meinen, dieser werde erst nach der Apokalypse-Endschlacht erscheinen, wenn auf dem Tempelberg in Jerusalem der dritte Tempel stehe. Ein ähnlicher Glaube herrscht auch in verschiedenen islamischen Kreisen im Hinblick auf das Erscheinen des Mahdi. Die Menschheit steht deshalb vor der Gefahr einer inszenierten oder provozierten Endschlacht. Hier haben wir es mit extremen, aber weltpolitisch zentralen Auswüchsen eines irregeleiteten Monotheismus zu tun. Und es stellt sich die Frage, warum diese welterschütternde Bedrohung nicht häufiger thematisiert wird. Ausnahme sind unter anderem der amerikanische Ex-Präsident Jimmy Carter mit seinem Buch Palestine, Peace Not Apartheid, in Klammer 2006, und mit einem kritischeren Ton der Judaismus-Professor Rabbi Dan Kon Sherbock, The Politics of Apocalypse, The History and Influence of Christian Zionism, in Klammer 2006, Titelbild Das Weiße Haus mit einer Israel-Fahne auf dem Dach. Ein weiteres Beispiel für ein Buch, das diese Hintergründe der Weltpolitik beleuchtet, ist Apokalypse jetzt, Washingtons geheime Geopolitik von William Engdahl, in Klammer 2007, Doppelpunkt. Christliche und jüdische Fundamentalisten leben in der Erwartung der biblischen Apokalypse. Sie wollen die Menschheit an den Rand des Weltuntergangs bringen und streben nach der Endzeitschlacht Armageddon. Denn erst nach dieser großen, finalen Schlacht zwischen Gut und Böse kann und soll der Messias kommen bzw. wiederkommen. Diese religiösen Fanatiker beten nicht nur dafür, dass dieser verheerende Ereignis rasch eintreten, sondern sie sind der Meinung, dass hier auch handfest nachgeholfen werden muss, um die Wiederkunft Christi zu beschleunigen. In Klammer aus dem Rückentext. 167. Die meisten Juden, Christen und Moslems nehmen die besagten Problemstellen aus den jeweiligen Heiligen Schriften nicht wörtlich und verstehen sie auch nicht in einem menschenverachtenden Sinn. Aber genau diese Textstellen werden in Extremistenkreisen herumgereicht. Die Stellen aus den eigenen Schriften, um sich selbst im Namen Gottes zu legitimieren, und die entsprechenden Stellen aus den Schriften der gegnerischen Religionen, um den Hass zu schüren. Schaut, was die Juden, Christen, Moslems über uns, Juden, Christen, Moslems, denken. Es ist nie das Volk, das Krieg will. Und erst recht ist es nie das Volk, das Kriege finanziert und organisiert. Es sind immer nur wenige Köpfe an der Spitze der Pyramide, die Kriege wollen, um ihre Machtpläne voranzutreiben. Wären die Religionen nicht gespalten und verfeindet, könnten sie gemeinsam als vielfältige Kraft wirken, um die spaltenden und negativen Kräfte in ihren eigenen Kreisen und weltweit zu neutralisieren. 168. Ein grundlegendes Anliegen der theistischen Vision ist die Versöhnung der Religionen und das Fördern des gegenseitigen Respekts, in Klammer, durch die Überwindung von Atheismus und Monotheismus, damit wir als Menschheit fähig werden, gemeinsam den großen Bedrohungen der heutigen Zeit zu begegnen. Deshalb kommen wir nicht umhin, uns auch die Frage zu stellen, welche Elemente und Ideologien diesem Ziel im Wege stehen. Ende des 16. Kapitels.